ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. SWR 1 Leute, Lukas Misanyen-Egger hat ein Buch geschrieben. Soweit nichts Besonderes. Dein Roman wird auch gut gelesen und gut bewertet. Ich habe mal so zwei Dinge mir rausgeschrieben. Ein berührender Roadtrip, der direkt unter die Haut geht, oder ein hinreißender und ernsthafter Coming-of-Age-Roman, also dieser Übergang von der Jugend zum Erwachsenwerden. Das sind zwei Bewertungen zu Vielleicht im Sommer, so heißt dein Buch. Bevor wir gleich auf die Geschichte eingehen, die lag bei dir schon länger rum im Kopf, in der Schublade?
Ja, die Grundidee, die lag schon eine Weile in meinem Kopf. Und die Grundidee war eigentlich irgendwie, ich will über zwei Kids berichten, die es nicht so einfach haben und die Freiheit nicht kennen. Und ich will sie in irgendein Setting werfen, was Freiheit beinhaltet. Das ist dann dieser Roadtrip geworden. Und das lag wirklich 4-5 Jahre auf der Festplatte meines PCs rum. Dieser eine Satz quasi. Den habe ich, glaube ich, mit 18, 19 einfach aufgeschrieben. Und dann mit 22, 23 den dann Impuls gefasst, das dann auch zu schreiben.
Und dieser Prozess des Schreibens, geht das dann in einem Rutsch?
Das erste Manuskript ging bei mir in einem Rutsch, aber ich bin auch jemand, der dann in so einen krassen Tunnel kommt. Also ich habe auch bewusst nicht früher angefangen, weil ich wusste, dann mein soziales Leben wird dann darunter leiden. Und da habe ich angefangen und dann habe ich 6 Monate ungefähr durchgeschrieben, dann war der erste Manuskriptentwurf fertig.
Das war während der Pandemiezeit. Hat dir das geholfen sozusagen?
Das war tatsächlich auch der Grund eigentlich. Also ich hatte Corona, ich war in Quarantäne und mir war so langweilig bei Tag 4, 5, ich weiß nicht. Und dann habe ich diese Idee wieder gesehen und dachte, okay, dann fängst du jetzt einfach an.
Und dann hat es in Summe wie lange gedauert, bis du das Buch komplett fertig hattest?
Ja, also 6 Monate der erste Entwurf, dann nochmal einen Testleser drüber lesen lassen, 2-3 Monate überarbeiten und mich dann beworben. Aber dann kommt ja Lektorat und alles, also es war dann schon... Und, ich weiß nicht, wie lang.
Und Testleser sind aus dem Freundeskreis, aus der Familie?
Genau, die wurden dann verpflichtet.
Sind das die schärfsten Kritiker?
Das sind zum Teil die schärfsten Kritiker, ja, auf jeden Fall.
Ende April ist das Buch erschienen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Seitdem guckst du regelmäßig auf die Verkaufszahlen?
Ich habe gar keine Ahnung von den Verkaufszahlen. Ich habe mich nicht angemeldet, ich weiß nichts, ich will es nicht wissen. Es würde mich stressen. Aber ich schaue schon regelmäßig natürlich irgendwie Bewertungen an oder so, das schon.
Angemeldet heißt, du hättest die Möglichkeit, auf ein Portal zu schauen, wo die Verkaufszahlen dir angezeigt werden.
Ich glaube ja, es gibt so ein Autorenportal, da werden alle möglichen Sachen getrackt und ich habe da nur mal reingeschaut, mich nicht dann angemeldet, weil ich dachte, ich will damit gar nichts zu tun haben.
Aber wenn einer deine Arbeit und so ein Buch zu schreiben, ist ja wirklich was ganz Persönliches, bewertet und vielleicht auch eine nicht so schöne Bewertung abgibt, was macht das mit dir?
Ja, es macht, ich würde jetzt gerne sagen, es macht nichts mit mir, aber es macht mehr mit mir, als ich zugeben will.
Das heißt, du lässt dir den Namen geben und nimmst Kontakt
genau,
auf?
Genau, ich suche dann den Wohnort. Nee, man liegt da nachts wach und denkt drüber nach, hat derjenige recht, vielleicht hätte ich besser machen sollen oder so. Und ich glaube, es ist ja wirklich so, man liest 10 gute Bewertungen, eine negative und die negative bleibt einem im Kopf. Oder so ist es bei mir.
Ein Vergleich, der häufiger auftaucht zu deinem Buch, ist zu Chick von Wolfgang Herrndorf. Nervt das oder sagst du, ach, das nehme ich gerne in Kauf? Es gab auch andere Vergleiche zu Huckleberry Finn und Tom Sawyer.
Ja, genau, der war jetzt kürzlich von Ewald Ahrens. Chick wird oft genannt, aber ich finde es cool. Also es ist ja ein wahnsinnig guter und auch erfolgreicher Roman gewesen. Ich hatte den auch selbst in der Schule und es gab auch einige Sachen, die davon inspiriert sind. Also ich nehme das gerne an.
Was ist vielleicht im Sommer eigentlich? Weil ich eben gesagt habe, das ist so der Wandel von Jugend zum Erwachsensein. Ist das ein Jugendbuch oder ein Roman für Erwachsene?
Es ist im Erwachsenenprogramm veröffentlicht worden. Piper veröffentlicht auch keine Jugendbücher. Aber ich glaube, es ist wie der Roman halt auch an der Schwelle. Also Chick ist ja auch quasi im Erwachsenenprogramm, aber wird in Schulen gelesen für Jugendliche. Und ich glaube, so kann man auch meinen Roman einordnen. Also es ist so ein bisschen die Schwelle halt für junge Menschen, junge Erwachsene, aber eben auch für also auch ältere Erwachsene und eigentlich alle Menschen dann.
Es gibt so, für mich finde ich, so klassische Situationen, wenn ich das Buch auspacke, ob das im Herbst oder im Winter ist, dass man sich irgendwo aufs Sofa setzt und das liest oder eben mit in den Urlaub nimmt. Ich würde sagen, deins ist ein klassisches Sommerbuch.
Klassisches Sommerbuch, ja.
Weil halt auch eigentlich die meiste Handlung oder der größte Teil der Handlung draußen stattfindet.
Draußen, unter der Hitze. Es ist ein wichtiges Element, irgendwie die Jahreszeit, genau.
Wir gehen rein in das Buch von SWR1 Leutegast Lukas Misanyen-Egger, Vielleicht im Sommer. Die Hauptfiguren sind Kian und Marco, die aus einem Heim ausbrechen und anfangs noch keine Freunde sind. Reiß mal bitte so den Plot an, ohne, ich sag mal, bis zur letzten Seite durchzuerzählen.
Ja, genau. Wir folgen Kian vor allem, der ins Heim kommt. Ganz am Anfang, man weiß nicht genau, was passiert ist. Und er hat aber diesen krassen Wunsch, einfach wegzugehen, alles hinter sich zu lassen. Und er trifft dann beim Ausbruch in der ersten Nacht auf Marco. Die rennen quasi ineinander im Ausbruch. Und Marco ist dort aufgewachsen und hat erfahren, dass er Familie hat. Und er hatte nie Familie, von daher ist das sehr krass für ihn. Und dann brechen sie zusammen aus. Der Ausbruch gelingt auch nur zusammen. Und dann ja, gehen sie notgedrungen einfach zusammen auch mal weiter und wollen dann ans Meer, weil da diese Familie ist, diese Halbschwester von Marco.
Und das bringt die beiden sozusagen dann zusammen. Als du angefangen hast zu schreiben, lagen da sozusagen die Charaktere und die Charaktertiefe dieser beiden Figuren schon fertig auf dem Tisch oder ergibt sich das beim Schreiben?
Also ist mein Debütroman und der ist wirklich sehr chaotisch entstanden, muss ich sagen. Also ich würde auch hier gerne sagen, ich hatte schon alles vorher perfekt geplant, aber ich bin da richtig reingestolpert. Ich hatte ein paar Skizzen und ein paar Ideen. Ich wusste, wo es grob endet. Aber ich habe dann wirklich während des Schreibens die meisten Sachen von den Charakteren entwickelt. Und auch bei den Überarbeitungen dann und so. Die habe ich erst quasi beim Schreiben gefunden, so richtig.
Aber ist das nicht immer so, dass sich das dann beim Schreiben auch ergibt? Also sonst müsstest du ja eine Vorlage nur noch ausformulieren.
Ja, also zum gewissen Grad ist es immer so. Ich glaube, ich war schon wirklich sehr unvorbereitet jetzt beim ersten. Ich habe auch gedacht, das ist deutlich leichter, ein Buch zu schreiben. Da habe ich gemerkt, okay, es ist gar nicht so easy. Und so bin ich dann quasi reingestolpert. Aber natürlich findet man Charaktere immer beim Schreiben, das schon.
Die Geschichte spielt im Sommer 2007, beginnt ehrlich gesagt exakt heute vor 19 Jahren, 24.07. Ist das richtig?
Das dürfte richtig sein.
Ja, da waren wir ehrlich gesagt 2007 noch weit entfernt von der Bedeutung, die etwa Social Media heute im Leben junger Menschen hat. Ist das wichtig für die Story?
Ja, also ich wusste, es muss in einer analogeren Zeit stattfinden. Die dürfen kein Smartphone haben, wo sie Maps öffnen können und dann einfach die Route zur Nordsee sich anschauen. Und genau, diese analoge Suche war wichtig für mich, für den Plot auch.
Ist die Zeit heute langweilig dann, Geschichten zu erzählen?
Schwieriger? Nee, man bräuchte halt andere Ideen wahrscheinlich einfach. Und ich wusste, dass ich diesen Roadtrip halt machen will und der wäre halt deutlich anders verlaufen heutzutage.
Das heißt nämlich, wie du gerade sagst, dass man zusammensitzen würde und sagt, guck mal, wir müssen jetzt hier lang, um den Weg an die See zu finden.
Genau, ja.
Es geht um, wenn ich es zusammenraffe, Freiheit, Freundschaft, soziale Ausgrenzung, Armut. Trifft es das schon oder sagst du, das ist zu wenig?
Das trifft sehr gut, würde ich sagen.
Was war sozusagen oder was ist die Hauptaussage in deinem Buch? Was möchtest du, das klingt immer so hochtrabend, was möchtest du uns mit an die Hand geben? Oder möchtest du unterhalten?
Naja, in erster Linie, glaube ich, will ich gar nicht so eine krasse Aussage treffen. Ich mag es eigentlich auch nicht so krass, wenn ich ein Buch lese und merke, okay, das will mir der Autor jetzt erklären und er sagt mir, welche Meinung ich haben soll, genau. Sondern ich will einfach darstellen, glaube ich. Ich würde gerne authentisch die Charaktere darstellen. Ich würde gerne so ein bittersüßes Gefühl hinterlassen beim Leser. Und schon auch, dass der Leser ins Nachdenken kommt, aber durch die Darstellung und nicht durch irgendeine Meinung, die ich dann da irgendwie pushen will.
Aber es ist nicht überrissen, also dass es durchaus transportierbar ist, auch in die heutige Zeit und wir uns zurückversetzen können in 2007 und wissen gleich, was gemeint ist.
Ich hoffe doch, ja.
Wie viel vom eigenen Leben steckt da in deiner Geschichte drin, was du so gesammelt hast?
Also natürlich immer die besonders wichtige Frage, die immer gestellt wird. Und als Autor ist ja gut, man kann sich immer flüchten. Ne? Deswegen kann man über sich schreiben, ohne über sich zu schreiben. Man kann von sich erzählen und sich hinter den Figuren verstecken. Aber es wäre natürlich gelogen, wenn ich sagen würde, es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich habe da viele verschiedene Erfahrungen mit reingepackt. Ich glaube, die Figur Kian ist schon sehr nah auch an mir dran, einfach vom Charakter her. Ich war damals auch sehr zurückgezogen, verschlossen, frustriert einfach, glaube ich. Und mir fiel es dann nie so schwer, ihn zu schreiben, weil ich mal dachte, okay, wie hätte ich damals reagiert? Was hätte ich gedacht? Und dann schreibe ich es einfach raus. Aber verschiedenste Erfahrungen aus verschiedensten Arbeitsbereichen und Begegnungen und auch eigenem Leben ist da alles mit drin.
Gib uns einen Eindruck, du bist in Pforzheim geboren.
In Pforzheim geboren, genau.
Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in einer Familie aufgewachsen. 4 Kinder waren wir. Und genau, wie auch schon im Klappentext steht, kulturell anders. Mein Vater kommt aus Vietnam, meine Mama ist Deutsche, aber auch ökonomisch am Rand der Gesellschaft, so ist, glaube ich, formuliert im Klappentext. Und ich glaube, diese Erfahrungen und was das mit einem Menschen macht, gerade im jungen Alter, die steckt sehr tief in den Charakteren drin. Ich glaube, deswegen haben sie auch die emotionale Tiefe, wie du meintest, weil das eigene Erfahrungen sind, die ich da irgendwie spiegel.
Den ökonomischen Rand der Gesellschaft habe ich mir auch aufgeschrieben. Das lässt natürlich auch viel Interpretationsspielraum. Es geht in dem Roman ums Aufwachsen auch mit einer gewissen Armut. Hast du die selber auch erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten nie viel Geld. Ich glaube, wir hatten andere Ressourcen. Also Armut ist ja immer mehrdimensional und Bildung war zum Beispiel immer ein sehr hohes Gut bei uns. Und auch die Loyalität innerhalb der Familie, die das dann auch aufgefangen hat. Aber die Herausforderungen, mit wenig Geld klarzukommen, die kenne ich auf jeden Fall.
Du hast eben schon deine Eltern angesprochen. In deinem Namen lässt sich das Vietnamesische deines Vaters und das Deutsche deiner Mutter erkennen. Diese bewusste Sichtbarkeit auch auf dem Buchtitel, war dir das wichtig?
Das war mir gar nicht wichtig. Es kamen dann irgendwann Coverentwürfe vom Verlag. Und da war der Name dann so prominent drauf. Ich glaube, weil es auch so ein bisschen so ein Blickfang ist. Der war sogar noch größer am Anfang. Ich habe gesagt, ihr könnt ihn noch ein bisschen kleiner machen.
Ich glaube, ich habe irgendwo eine Kritik gelesen. Der Name ist länger als der Titel des Buchs, was jetzt dann auch vollkommen egal eigentlich ist. Aber auffällig ist es dann schon. Es scheint dir auch wichtig zu sein, genau diesen Menschen, du hast Kian und Marco als Hauptfiguren, eine literarische Stimme zu geben, die sonst vielleicht eher ungehört bleiben. Ist das richtig?
Ja, definitiv. Also da können wir natürlich gerne drüber reden. Es ist, ich glaube, Menschen in Armut haben keine Stimme in Deutschland und Kinder haben in der Regel auch ganz wenig Stimme in Deutschland. Also ich glaube, da treffen quasi zwei vulnerable Gruppen zusammen und wenn ich denen irgendwie eine Stimme geben kann, dann freut es mich natürlich.
Jedes fünfte Kind unter 18 und jeder vierte junge Mensch zwischen 18 und 24 hier bei uns ist von Armut bedroht. SWR1 Leute geht weiter mit dem Autor Lukas Misanyen-Egger. Armut spielt in deinem Roman auch eine Rolle. Das sind bittere Zahlen, die ich da gerade erwähnt habe. Und du hast eine Masterarbeit über Armut in Deutschland geschrieben. Warum hat dich dieses Thema so gepackt?
Also es packt mich schon mein ganzes Leben lang eigentlich. Mein erster Wunsch, auch Berufswunsch, war, dass ich irgendwann mal, als ich 6, 7 Jahre alt war, habe ich von einem Mann gehört, der damals in England während der Industrialisierung die Straßenkinder aufgesammelt hat und ein Heim aufgebaut hat. Und als ich das gehört habe, dachte ich, das will ich auch machen. Irgendwie die Biografien, die gehen mir immer sehr nah. Ich kenne es natürlich auch ein bisschen selbst und habe in verschiedensten Kontexten eben mit Kids auch oder auch mit erwachsenen Menschen in Armut gearbeitet. Und ich glaube dann, die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit hat auch nochmal eine Ebene irgendwie freigeschaltet für mich. Also ich habe da ganz viele Studien gelesen zur sozialen Lage, zum körperlichen Befinden und. Und ich glaube, die Ausmaße, was Armut mit einem Menschen macht, die haben mich nochmal mehr getroffen auch da.
Wenn du sagst, du hast mit denen gearbeitet, mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen, die eben finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen können, was haben die dir für Geschichten aus ihrem Alltag erzählt?
Also ich glaube, was ich da gelernt habe auf jeden Fall durch die Geschichten, ist, dass halt jeden treffen kann. Also niemand ist vor Armut geschützt eigentlich. Oft ist es, also ich glaube, Krankheit ist der Number One Auslöser für Armut bei Erwachsenen. Wenn du erwachsen bist, dann bist du krank, fällst du vielleicht in Armut, Arbeitslosigkeit, dann bist du langzeitarbeitslos nach einem Jahr. Und dann kriegst du Kinder und Kinder, die in Armut geboren werden, werden häufiger krank. Und dann entwickelt sich so ein Teufelskreis auch, wo dann Armut auch einfach vererbt werden kann. Und ich glaube, die Geschichten, ich habe einmal eine Zeit lang in der Arbeitsloseninitiative gearbeitet. Ich habe versucht, Bewerbungen zu schreiben mit Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Und dort habe ich mit der Sozialarbeiterin auch geredet und sie meinte auch, es kann einfach jeden treffen. Sie hatten hier Anwälte, sie hatten hier also von bis alles, die arbeitslos in Arbeitslosigkeit gefallen sind. Und ich meine, das Erste, was du kriegst, ist dann Depression. Und dann hat sie mir gesagt, und dann versuch da mal rauszukommen. Und das hat mich schon auch getroffen, der Satz. Oder hat mich nochmal bestätigt auch in den Erkenntnissen, die ich auch davor gesammelt hatte.
Das heißt, dass es wirklich so eine ganz schnell drehende Abwärtsspirale sein kann.
Genau, ja, voll.
Du, ist es dann nochmal, das habe ich mich gefragt, ist es nochmal heftiger oder nochmal bitterer? Wir beschweren uns zwar immer, wie viel schlechter es uns in Deutschland geht, aber Deutschland ist immer noch ein reiches Land. Arm zu sein in einem weiterhin reichen Deutschland?
Ja, ich glaube, Armut zu vergleichen, das ist natürlich schwierig. Man spricht ja auch immer von absoluter und relativer Armut, wo man dann sagt, die absolute Armut findet man eher im globalen Süden oder so oder in Dritte Weltländern. Würde ich, also mit Sicherheit irgendwie ist das Armutsbild dort anders, aber auch in Deutschland gibt es mittlerweile Menschen, die quasi um ihre Existenz und ums Überleben kämpfen. die relative Armut ist dann die quasi im Vergleich zur Gesellschaft an sich. Und die kann natürlich nochmal auch brachialer irgendwie psychisch vielleicht sein, wenn man umgeben ist in einem oder lebt in einem eher reichen Land. Und was wirklich krass ist für arme Menschen, ist die Scham, glaube ich, die dann dadurch auch entsteht. Weil Scham, Isolation sind so zwei Hauptreaktionen, glaube ich, für Menschen in Armut, die sich dann zum Teil auch noch weiter zurückziehen, als sie finanziell es müssten. Und sie müssen es finanziell eh schon. Also es ist vielleicht nicht immer ein körperlicher Überlebenskampf, aber auf jeden Fall ein kultureller und auf jeden Fall ein sozialer. Also man muss sich so weit zurückziehen, weil man einfach nicht die finanziellen Mittel hat. Und dann ziehen sich Menschen aus Scham oft noch weiter zurück und haben noch engere Kreise und dann fällst du in so einen Strudel. Und der ist in Deutschland dann vielleicht, kann man so sagen, vielleicht nochmal ein bisschen krasser als woanders.
Was würdest du dir wünschen, was passieren sollte, damit von Armut betroffene Jugendliche oder Erwachsene, junge Erwachsene eine echte Perspektive haben?
Also ich glaube, als Gesellschaft müssen wir echt mal unser Bild von armen Menschen reflektieren. Das war auch ein bisschen mein Ansatz in meiner Masterarbeit, wo ich versucht habe, okay, ich will mal wirklich kein verzerrtes Bild von Menschen in Armut in Deutschland zeichnen. Und was halt schockierend ist, ist, dass man kann sich die ganzen Studien mal anschauen. Also die Uni in Bielefeld hat, glaube ich, angefangen 2002 bis 2010, 11 und dann kommen die Mitte-Studien, von denen hat man vielleicht mal gehört, die werden alle 2 Jahre veröffentlicht von der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit untersucht wird und die Vorurteile. Und da werden auch eben Vorurteile gegenüber Langzeitarbeitslosen, Sozialhilfeempfängern oder armen Menschen generell untersucht. Und die haben eigentlich durch die Bank weg mit immer die höchsten Werte. Also es gibt da natürlich auch gelegentlich andere, die da rankommen, aber arme Menschen oder Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger, die haben so ein wahnsinnig schlechtes Bild in Deutschland und sind so krass von Vorurteilen belastet. Ich glaube, das müssen wir reflektieren, weil vieles davon nicht haltbar ist. Also auf jeden Fall. Und ich meine, da sind natürlich irgendwie prominente Beispiele, die dann irgendwie ausgeschlachtet werden in TV oder so, wo man dann sich drüber lustig machen kann, die vielleicht tatsächlich auch irgendwie so eine Meinung vertreten von irgendwie, ich lieg dem Staat auf der Tasche oder so. Aber auch wenn du diese Meinung hast, dann ist das, glaube ich, eine wahnsinnig tragische Reaktion auf deine eigene Armut. Also es ist dann eher so ein, okay, ich versuche damit klarzukommen und jetzt sage ich, ich nehme den Staat aus, was faktisch ja durch das wenige Geld, das sie zur Verfügung haben, nicht ist. Ja.
Was ist aus deinem Kindheitstraum geworden, diesen Menschen, diesem Teil der Gesellschaft zu helfen?
Der lebt auf jeden Fall immer noch in mir. Also auch immer, wenn ich mit Kids aus dem prekären Milieu gearbeitet habe, die haben immer wahnsinnig schnell mein Herz. Und also ich sehe mich da langfristig schon irgendwo nochmal, ja. Jetzt vielleicht nicht, dass ich ein Kinderheim baue, aber in dem Kontext auf jeden Fall.
Kian und Marco werden im Buch von SWR1 Leutegast Lukas Misan Nyenegger Freunde. Was macht für dich Freundschaft aus?
Ich glaube, die Freiwilligkeit, das Vertrauen, ich glaube, das sind die zwei wichtigen Punkte für Freundschaft. Also ein tiefes Vertrauen, eine Verletzlichkeit untereinander. Ich glaube, das macht Freundschaft aus.
Und muss das über Jahre wachsen oder kann das so zack schon mal irgendwie bei einem der ersten Kontakte zu spüren sein?
Ich glaube, zu spüren sein auf jeden Fall, ja. Aber es muss dann schon wachsen. Ich meine, es ist wahrscheinlich charakterabhängig. Je nachdem, es gibt wahrscheinlich wahnsinnig offene Menschen, die auch dann direkt connecten können und direkt super deep werden. Aber Freundschaft, dass Freundschaft wachsen muss, ist auf jeden Fall, ja.
Diesen Punkt Freiwilligkeit, den habe ich mir rausgepickt, weil da habe ich mich dann gefragt, ist Freundschaft aufgrund dieser Freiwilligkeit vielleicht sogar höher zu bewerten als Familie? Und jetzt werden wahrscheinlich schon einige auf die Barrikaden gehen und sagen, Familie steht über allem, aber die kann ich mir halt nicht aussuchen. Freunde, ja.
Ja, genau. Ich glaube, also Familie, ich liebe meine Familie über alles.
Ist bei mir auch so.
Und ja, ich bin sehr stolz auf meine Familie. Aber ich glaube auch, der Vorteil von Familie ist auch gleichzeitig ein Nachteil manchmal. Man ist so eng, dass auch blinde Flecken entstehen können. Und ich glaube, Freunde können das auch spiegeln so ein bisschen. Und Freunde kann man sich dann halt auch aussuchen und die können dann quasi vielleicht diese Punkte übernehmen, die Familie vielleicht nicht kann.
Du meinst mit blinden Flecken, dass man halt einige Sachen dann halt auch nicht anspricht?
Ja, genau. Oder man hat halt irgendwie, also jede Familie hat auch seine Eigenarten, glaube ich. Und das fällt einem dann auf, wenn man mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Und das können dann halt Freunde sein.
Ist eine Männerfreundschaft nochmal anders zu betrachten? Also in deinem Buch sind es zwei Jungs und gerade so in diesem Wechsel von der Jugendlichkeit zum Erwachsenwerden sind ja ein paar Dinge halt auch noch wichtig. Ein bisschen posen, sich positionieren, dass das da halt nochmal eine größere Herausforderung ist.
Ja, ist auf jeden Fall halt eine sehr vulnerable Phase, glaube ich, im Leben. So Teenageralter, Pubertät und so. Und bei Jungs dann vielleicht die Punkte, die du gerade angesprochen hast, auch noch, die dann vielleicht nochmal mehr Gewicht haben. Ja, ich wollte nachzeichnen, wie quasi sowas entstehen kann, eben mit diesen Schwierigkeiten vielleicht, so eine Freundschaft. Und wie das quasi langsam, aber immer Stück weit mehr in die Tiefe geht.
Jetzt hast du eben schon deutlich gemacht, dass du, wenn du dich auf eine Seite schlagen würdest, Kian näher bist als Marco bei diesen beiden Hauptfiguren. In Sachen Freundschaft, ist da halt auch ein Teil von dir drin, dass du das vergleichen kannst mit einer Freundschaft aus deinem Leben?
Ich glaube, mit verschiedenen Freundschaften aus meinem Leben, die gewachsen sind, also Kian macht diese Entwicklung in 7 Tagen. Obviously habe ich die nicht in 7 Tagen gemacht, weil die ist deutlich, hat deutlich länger gebraucht. Dass ich Verletzlichkeit zulassen konnte, Offenheit, Nähe und so. Und ich glaube aber, dass dieser Prozess über Jahre auf jeden Fall bei mir auch in einigen Freundschaften stattgefunden hat.
Du sagst zum Thema Freundschaft, wir können nur gewinnen, wenn wir uns anderen Menschen anvertrauen. Was hast du durch deine Freundschaften im Leben gewonnen? Kannst du das mit ein paar Schlagworten deutlich machen?
Ja. Ja, in gewisser Weise habe ich meine Familie erweitert, wahrscheinlich durch Freunde, das schon auch. Also ich glaube, genau, ich habe mehr Menschen, die mein Verhalten auch reflektieren können und die irgendwie Dinge ansprechen können. Ich glaube, das sind so die Dinge. Und natürlich, also ich habe mich auch besser selbst kennengelernt, glaube ich auch, wenn man sich dann öffnet und verletzlich zeigt und so, man kann nicht verlieren, glaube ich, wenn man offen ist, dann lernt man sich selbst ja auch erstmal nochmal neu kennen.
Wie viel gute oder sehr gute Freundschaften hast du?
Also ich klammer mal meine Familie aus, weil die sind auch Freunde. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn Familie Freunde sein kann. Und das ist bei meiner Familie auf jeden Fall so. Und dann kannst du an einer Hand wahrscheinlich abzählen. So richtig gute Freunde.
Wäre bei mir jetzt auch so. Und da frage ich mich manchmal, ob dann da noch Platz ist, weil solche Freundschaften wollen gepflegt werden, dass man den Kontakt beibehält, ob es dann irgendwann halt auch reicht an Freundschaften oder kann es eigentlich nie reichen?
Also es ist natürlich ein Privileg, wenn man sagen kann, man ist quasi schon gesättigt an Freundschaften, das ist mega cool. Ich glaube, irgendwo hat jeder Mensch natürlich sein Limit auch an Zeit, einfach wir haben 24 Stunden am Tag und da ist irgendwann eine Grenze erreicht an tiefen Freundschaften, das glaube ich schon, ja.
SWR1 Leute, weiter mit dem Schriftsteller Lukas Miesser-Nyenegger. Kurz Schriftsteller, würdest du dich so vorstellen? Hallo, ich bin Schriftsteller.
Ich habe gerade, musste schmunzeln. Es fühlt sich komisch an. Ich würde es nicht machen.
Nee. Okay, soll ich es streichen?
Du kannst es jetzt ja nicht mehr zurücknehmen.
Lass uns mal über den Begriff Heimat sprechen. Lass uns den mal definieren. Ist das für dich ein Ort auf der Landkarte?
Für mich nicht, nee. Ich habe, glaube ich, wenig so lokale Verbundenheitsgefühle. Es ist eher ein Raum an Menschen. Vielleicht.
Auch was in einem drinsteckt, also eher ganz kitschig gesagt, im Herzen?
Ja, ganz kitschig gesagt, würde ich sagen. Im Herzen, da wo man halt Menschen hat, die bei denen man sich wohlfühlt.
Das heißt, du kannst deine Heimat überall mit hinnehmen. Und also da, wo du bist und deine Freunde sind, das ist Heimat.
Da, wo meine Freunde sind, meine Familie ist, das ist Heimat für mich, ja.
Du bist in Pforzheim geboren, lebst in Karlsruhe, bist heute hier in Stuttgart, bist momentan viel unterwegs. Das heißt, du hast überall so ein bisschen dein Lager aufgeschlagen. Ist das dann auch eine Art Puzzle, Heimat?
Bei mir gerade eigentlich nicht. Ich fühle mich schon sehr wohl in Karlsruhe. Ich bin da auch quasi hingezogen, weil da meine beiden Brüder gewohnt haben. Wir haben quasi eigentlich im selben Haus gewohnt. Jetzt ist mein einer Bruder ausgewandert, aber der andere ist immer noch da und meine Eltern wohnen nicht weit weg und ich fühle mich da schon sehr wohl eigentlich. Aber aufgrund der Menschen auf jeden Fall. Ja.
Ausgewandert heißt was? Wirklich weit weg?
Cambridge, England.
Okay, das ist dann schon eine Weile. Da kann man nicht einfach mal so mit dem Rad hinfahren. Nee. Nimmst du eine Unterscheidung vor zwischen Heimat und Zuhause? Also das ist so, ich glaube, das wäre es bei mir. Bei mir ist das Zuhause da, wo ich jetzt dann halt bin, aber die Heimat ist das, wo ich ursprünglich herkomme. Ist bei dir von der Definition her ein bisschen anders.
Also würdest du sagen, Heimat ursprünglich auch lokal, wo du herkommst?
Genau, ja. Also bei mir ist es dann das Rheinland und ich bin aber mittlerweile hier in Baden-Württemberg sehr zu Hause.
Ich finde die Unterscheidung schön, habe ich mir jetzt gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht, aber es liegt schon in dem Begriff ein bisschen, Zuhause und Heimat. Heimat, würdest du dann sagen, Heimat ist nochmal stärker als Zuhause?
Ja, also da sind dann noch mehr Leute, die mich noch länger kennen, wie man es hält, vielleicht leider auch noch besser kennen, aber intensiver kennen. Ja,
ja doch, ich würde ihm zustimmen, glaube ich.
Und wenn wir, sag ich mal, wir hatten es eben schon beim Thema Armut, wenn wir die Kohle mit einbeziehen in die Definition, würdest du sagen, dass ein unbeschwertes Heimatgefühl in Deutschland auch eine Frage des Geldes und des sozialen Status ist?
Ja, definitiv. Und ich würde sagen, der soziale Status ist eine Frage des Geldes. Also wenn du wenig Geld hast, hast du einen schlechten sozialen Status und du leidest körperlich. Oft sind auch die sozialen Systeme viel kleiner und geringer und auch das Umfeld und auch tatsächlich auch lokal. Also irgendwie, man geht da nicht so weit weg und so und man ist dann so mehr unter sich, glaube ich, gerade in den Städten, in den Gebieten, in denen es dann vielleicht eher das soziale prekäre Milieu auch lebt. Das ist schon so, ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Das heißt, der Heimatbegriff ist dann nochmal viel enger gefasst?
Ja, auf eine Art tatsächlich. Auch das Loyalitätsgefühl innerhalb einer Familie ist oft dann stärker und so. Die Loslösung ist schwieriger und schlechter oft tatsächlich bei Kids und Jugendlichen. Und hat alles Vor- und Nachteile natürlich auf eine Art auch.
Weil man, weil es zu eng dann auch sein kann.
Es kann auch zu eng sein, genau. Man lebt dann da auf wenig Quadratmetern oft. Und dann ist es oft auch zu eng, Konflikte häufiger und so Sachen.
Lesereisen sind für einen Autoren eigentlich das, was, wenn ein Buch veröffentlicht wird, was normal ist. Mit seinem Buch vielleicht im Sommer gibt SWR1 Leute-Gast Lukas Miesa-Nyen-Egger auch Musiklesungen. Nimm uns da mal gedanklich mit. Was passiert da? Singst du?
Ich singe, ja. Ich singe und spiele Klavier. An manchen Orten habe ich auch ein bisschen Gitarre gespielt oder so, aber das mache ich eher schlecht als recht. Da reicht es für ein paar Akkorde und für ein paar Songs. Aber ich spiele wahnsinnig gern Klavier und ich singe, ich schreibe eigene Lieder. Ich habe, bevor ich das Buch veröffentlicht habe, auch ein paar Songs veröffentlicht. Ja.
Also ist dann das Musikmachen noch eine größere Leidenschaft als das Schreiben gewesen?
Eine Zeit lang auf jeden Fall. Also ich glaube aber auch bei den Liedern, die ich selbst geschrieben habe, war ich immer mehr textfokussiert. Und also ich habe Musik auch erst sehr spät angefangen, muss ich sagen.
Und diese Veranstaltungen, die heißen dann halt auch schon Musiklesung oder sind die Leute überrascht, dass du dann da noch am Mikrofon stehst und in die Tasten haust?
Nee, die werden schon meistens als Konzertlesungen oder so angekündigt. Und ja, also manchmal habe ich nur Lesungen gemacht, aber wenn irgendwie ein Instrument da ist, dann mache ich das voll gerne. Also ich liebe es zu singen und zu spielen.
Was singst denn du da? Singst dann du Inhalte aus dem Buch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich singe dann, also ich habe ein relativ großes Sammelsurium an eigenen Liedern, die ich geschrieben habe. Und da passen manche ganz gut zu irgendwelchen Stimmungen im Buch und dann binde ich die so ein bisschen ein, spiele dann eigene Songs.
Wenn du schreibst, als du dein Buch geschrieben hast, spielt dabei Musik eine Rolle, dass irgendwie Musik nebenbei läuft oder sagst du, ich brauche absolute Ruhe, sonst schaffe ich es nicht?
Nee, ich brauche Musik. Ich brauche absolute Musik, dann klappt's. Ich habe eine Playlist, die baue ich mir am Anfang auch mit. Einer der ersten Schritte ist, wenn ich ein Buch habe, dass ich mir mit der Atmosphäre und den Figuren irgendwie so eine Playlist zusammenbastel. Und die entwickelt sich dann während des Schreibens. Nochmal kommen ein paar Lieder dazu, manche werden rausgekickt. Aber die höre ich immer, während ich schreibe.
Ich habe aus dem Jahr 2007, in dem deine Geschichte spielt, mir nochmal ein paar Songs rausgesucht. Da sind auch richtig, zumindest nach meiner Bewertung, unterirdische Songs dabei. Okay. Warum haben es die eigentlich nicht in dein Buch geschafft? Wir haben einen Stern, der deinen Namen trägt, von DJ Ötzi. Umbrella von Rihanna.
Okay.
Hammer von Culture Candela oder Rehab von Amy Winehouse.
Ja, die waren tatsächlich nicht in der Auswahl. Also, ist vielleicht nicht mein Geschmack gewesen, ganz ehrlich sagen. Also,
was? DJ Ötzi ist nicht dein Geschmack?
Ich sag's jetzt hier, wir sind ja unter uns, ja. DJ Ötzi ist nicht mein Geschmack.
Okay, aber Amy Winehouse hätte es sein können. Aber
ja,
gut,
das hätte es sein können, das stimmt.
Wenn du eine Playlist dazu anlegst, wie gehst du da vor?
Ich befinde mich dann meistens schon sehr in der Welt meines nächsten Projekts und dann überlege ich mir, welche Bilder quasi entstehen und welche Farben und irgendwie, ich glaube, ich bin da so sehr so ein Typ, dann kommen auch direkt Lieder. Ich habe ständig irgendwelche Lieder im Ohr. Ich bin auch ein bisschen hibbelig, weil ich ganz irgendwelche Lieder im Ohr habe. Und ich glaube, die kommen dann einfach ganz natürlich.
Und jetzt kommen wir zur Schlussrunde in SWR1 Leute mit dem Autoren, nicht Schriftsteller, da haben wir uns drauf geeinigt, Lukas Miesa-Nyen-Egger. Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen aus der SWR1 Hörerschaft. Ilka hat geschrieben und würde gerne wissen, ab welchem Alter kann man denn dein Buch vielleicht im Sommer empfehlen?
Also ich hatte letzte Woche eine Schulklassenlesung und da wohl ab 14 Jahre rausgeschrieben. Und ich glaube, das ist auch für mich ein gutes Alter. Ab 14 und dann bis 99.
Die Jungs im Buch sind ein Tick älter.
Die sind 15.
Genau. Also dann würde es genau halt passen und deren Probleme vielleicht direkt ansprechen.
Ja.
Wir haben Caroline noch, die sich gemeldet hat. Hallo, in Deutschland haben leider nicht nur arme Menschen und Kinder keine Stimme, auch alte und kranke sowie behinderte Menschen haben seit Jahrzehnten keine Stimme. Im Grunde existieren sie nicht in der politischen Landschaft. Sie stören und werden ignoriert, sagt sie. Deutschland hat ein massives Gesellschaftsproblem. Ich stoße mich dann immer so daran, dass das halt so extrem formuliert wird. Massives Gesellschaftsproblem. Siehst du es genauso? Dass das Problem massiv ist?
Ich glaube schon. Ich glaube auch bei ihr, würde ich sagen, es hängt natürlich auch vielleicht zusammen. Also es sind Rentner oder alte Menschen, Menschen mit Behinderung und so, sind ja oft auch von Armut betroffen. Also es sind ja dann vulnerable Gruppen, die quasi auch armutsgefährdet sind, eh schon. Dann oft auch fallen dann ja verschiedene Sachen zusammen. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja, die absolute Aussage kann ich verstehen, dass die dir vielleicht ein bisschen aufstößt. Aber ich würde ja schon auch in Teilen auf jeden Fall recht geben.
Also Gesellschaftsproblem gehe ich auch absolut mit. Ob es dann halt immer das Massive sein muss, da hatte ich mich gerade dran gestoßen. Aber das ist ja eine persönliche Meinung. Stefan Reg aus Mülheim hat sich gemeldet und sagt, eine wirkliche Freundschaft braucht keine Pflege. Ich muss meine Eltern auch nicht ständig aktiv bespielen. Die Verbindung ist da, auch wenn man sich eine Zeit lang aus den Augen verloren hat. Wenn Pflege notwendig ist, ist es keine Freundschaft. Ich glaube, das hatte ich eben deutlich gemacht, dass Freundschaften gepflegt werden wollen. Und das Beispiel hier mit der Familie, da ist ja dann die Verbindung halt auch schon eine andere oder sollte eine andere sein. Deshalb würde ich da den Unterschied machen. Aber nein, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, wie man miteinander umgeht und sich das nicht auf einen Plan setzt, oh, heute ist Dienstag, ich muss meine Freunde anrufen, dann wäre es wirklich schade.
Ja, ich würde auch sagen, wenn man zu dem Punkt kommt, wo man so eine Selbstverständlichkeit hat, dann wurde die Freundschaft ja gepflegt, dass sie an so einen Punkt kommt. Bestenfalls.
Genau, so sehe ich auch. Dann haben wir noch eine Frage von Bernd Schweinberger. Hallo, der Name des heutigen Gastes ist ja in Vietnam ein weit verbreiteter, nämlich Nguyen. Eine Frage, beim KTV Straubenhardt turnte mal ein Marcel Nguyen sehr erfolgreich. Ist das ein Verwandter?
Es ist kein Verwandter, nein.
Aber der Name begegnet, also gerade der Teil deines Namens, Nguyen, begegnet einem natürlich schon häufiger. Ich weiß auch, dass es einen Hockeyspieler noch gab oder gibt, der den gleichen Namen trägt. Und ich habe hier gemerkt in der Svens-Hörerschaft, dass man sich mit dem Thema, was wir heute hatten, dann durchaus beschäftigt. Vor allen Dingen Thomas Knüttgen macht das. Der wollte wissen, die Definition von Armut, wie lässt die sich eigentlich benennen? Und da sagst du, aus deiner Masterarbeit geht das relativ genau sogar.
Ja, also ich meine, es gibt offizielle Definitionen von Armut. Es gibt, wie gesagt, schon die Unterscheidung absolute und relative Armut. Und in Deutschland gilt man, soweit ich weiß, ab, wenn man 60% des Medianeinkommens verdient, ist man armutsgefährdet. Es gibt dann nochmal Abstufungen, 50%, 40% gibt es nochmal eigene Begrifflichkeiten und Kategorien, aber ab 60% gilt man als armutsgefährdet.
Das ist alles auf dem Papier und das sind alles nüchterne Zahlen.
Das sind nüchterne Zahlen.
Genau, aber gefühlte Armut oder Armut zu erleben ist ja dann doch nochmal was anderes.
Genau, auf jeden Fall. Es gibt auch sowas wie gefühlte Armut, das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber das sind die nackten Zahlen und die treffen schon mal ganz gut, glaube ich.
Das stimmt. Und dass sich Thomas Knüttgen, unser Hörer, damit beschäftigt hat, zeigt, er hat sich gleich mehrmals gemeldet und schreibt dann nämlich noch, arm ist, wer sich arm fühlt. Da gibt es gedanklich viel zu für jeden. Da ist viel Spielraum in der Interpretation, ist allerdings auch ein sehr privilegierter Satz, wenn man das so sagen darf. Und er hat sich nochmal gemeldet, oder sind wir vielleicht alle arm, weil wir gelernt haben, auf hohem Niveau zu jammern? Ist das so?
Mit Sicherheit gibt es ärmere Menschen. Also ich würde da auch sagen, dass ich das vielleicht, du meinst jetzt eine privilegierte Aussage. Es ist, gibt auf jeden Fall Menschen, die halt unter ökonomischer Armut leiden, so kann man es ja dann nennen. Das ist ja das, womit ich mich vielleicht auseinandergesetzt habe. Natürlich gibt es emotionale Armut oder man irgendwie, also es gibt da verschiedene Formen, in denen man sich, soziale Armut, wenn man einsam ist oder so. Für mich ist, glaube ich, oft die ökonomische Armut auch der ursprüngliche Faktor der anderen Formen von Armut. Von daher ist das, glaube ich, das, womit ich mich am meisten beschäftige. Und da gibt es auf jeden Fall ärmere Menschen als andere.
Bei dir ist es jetzt so, du hast dein erstes Buch rausgebracht, deinen ersten Roman. Du arbeitest nebenbei noch und du machst noch auf Hobbybasis ein wenig Musik. Ist das tatsächlich für dich, das Thema Armut, auch ein persönliches, dass du Sorgen hast, in die Armut zu rutschen?
Nee, das habe ich nicht. Und ich glaube, selbst wenn, natürlich ist es leichter gesagt, aber ich habe schon in meinem Leben gelernt, man kann auch mit wenig klarkommen oder man kommt irgendwie immer dann doch zurecht. Und ich habe da jetzt eigentlich keine Angst, muss ich sagen. Nee.
Das Schlusswort überlasse ich Erika Konetzny aus Esslingen. Sie hat geschrieben, herzlichen Dank für diese Sendung und an Lukas Nyenegger. Wir brauchen solche Menschen, die der Armut eine Stimme geben. Die Beschreibung aus seiner beruflichen Tätigkeit fand ich sehr spannend. Leider werden im Trash-TV immer wieder spektakuläre Negativbeispiele gezeigt und viele Menschen übernehmen das dann als Gesamtbild. Die Mehrheit aber kämpft, um aus dem Elend rauszukommen, was leider oft nicht geht. Und du hast keine Chance, aber nutze sie. Das ist ihr Motto sozusagen. Vielen Dank, dass du da warst. Dir weiterhin viel Erfolg mit allem, was du machst. Das ist eine ganze Bandbreite. Und danke, dass du so ein bisschen was erzählt hast aus deinem Leben.
Ja, danke schön für die Möglichkeit und die Einladung.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,
wir nehmen uns die Zeit.